Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, Rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Chip and Charge.
Der Tennis-Podcast mit Andreas Thies
und Philipp Joubert. Auf meinsportpodcast.de.
Es war kalt. Es regnete. Es war windig. Herzlich willkommen zu den French Open 2020. Wir müssen uns an diesen Gedanken und an diesen Blick gewöhnen. Man frierte schon vom Hinschauen heute im Laufe des Tages hier bei diesen French Open an Tag 1. Anfangs war es ganz, ganz gruselig. Es wurde im Laufe des Tages besser und am Ende wieder etwas schlechter, sodass ein Spiel, Lorenzo Giustino gegen Corentin Moutet, dann auf morgen verschoben werden musste. Herzlich willkommen auch zur ersten Ausgabe vom Tour de Jour, unserem Daily hier von Chip in Charge auf meinsportpodcast.de zu den French Open 2020. Mein Name ist Andreas Thies. Natürlich wieder mit dabei Philipp Joubert. Hallo Philipp.
Hallo Andreas.
So richtig einladend ist das dann nicht in Paris, oder?
Ja, wir haben es gerade im Vorgespräch mit Kreisklasse, Fußball, ekliger Aschenplatz verglichen. Also ja, ich meine, wir wissen ja auch alle, wie Herbst so in Mitteleuropa sein kann. Es sind dann vielleicht 14 Grad, es fühlt sich aber an wie 8 Grad wegen dem Wind und wegen dem Regen. Und es kriecht halt so richtig in die Knochen rein. Und ich glaube, man sah es allen von den ersten Minuten des heutigen Spieltages an. Es war einfach eklig und hat vermutlich auch nicht sonderlich viel Spaß gemacht.
Das hat wahrscheinlich wirklich nicht viel Spaß gemacht. Viktoria Azarenka, ganz zu Anfang, über die sprechen wir nachher, hatte sich nach 8 Minuten geweigert, einfach weiterzuspielen. Dann war das einzige Spiel, was unterbrochen war. Die anderen haben weitergespielt. Zwischendurch wirklich in wirklich gruseligen Bedingungen. Aber es wurde im Laufe des Tages etwas besser und man hatte sich dann vielleicht auch so ein bisschen dran gewöhnt, aber ja, wir werden uns dran gewöhnen müssen die nächsten 14 Tage. Ich bin sehr gespannt auf Rafael Nadals ersten Auftritt zum Beispiel.
Ja, kann man wahrscheinlich auch. Und es sieht nicht unbedingt so aus auf den Wettervorschauen, als wenn sich das jetzt groß ändern würde, zumindest in den nächsten 7 Tagen. Es ist dann natürlich immer noch ein Unterschied, ob es anfängt zu regnen oder nicht. Ich meine, wir haben heute gesehen, es wird wirklich noch ein recht starkem Niesel weitergespielt, dann kommt natürlich irgendwann eine Grenze, wann es einfach nicht mehr geht. Aber es erinnert an diese French Open 2016, wo ja zwischendrin, glaube ich, 2-3 Tage kaum gespielt werden konnte, einfach weil es so dauerhaft nass war. Und da bin ich gespannt, wie das hier in der ersten Woche sein wird, ob wir da von einer ähnlichen Situation zwischendrin stehen.
Über Rafael Nadal sprechen wir in den nächsten Tagen. Heute sprechen wir als erstes über die Herren und als erstes über den ersten Auftritt von Alexander Zverev. Ich habe es schon bei Stand jetzt unseren Kollegen Malte Asmus und Andreas Wurm erklärt, dass beim Fahrrad, wenn man vom Fahrrad fällt, soll man möglichst schnell wieder aufsteigen. Vielleicht auf die Situation von Alexander Zverev umgemünzt, wenn man gegen einen Österreicher verliert, sollte man möglichst schnell wieder gegen einen Österreicher spielen. Gegen Dominic Thiem hat er vor zwei Wochen, wo wir jetzt aufnehmen, in 5 Sätzen verloren. Es war eine bittere Niederlage für ihn. Er hat seitdem kein Match mehr gehabt. Er hat jetzt sein Erstrundenmatch gegen Dennis Novak gehabt. Und man hat ihm angesehen, ja, so einen halben Satz lang, dass er sich auch noch einstellen musste auf die Bedingungen. Er ist jetzt zum ersten Mal mit David Ferrer vor Ort. Er ist schon seit einer Woche ungefähr in Paris vor Ort und trainiert da auch fleißig. Aber er brauchte einen halben Satz, um sich an die Bedingungen zu gewöhnen. Da lag er mit Break zurück. Dennis Novak schlug schon auf den Satz auf. Und von dem Moment an ging es nur noch in eine Richtung. Alexander Zverev gewann am Ende mit 7-5, 6-2 und 6-4. Und besonders die Sätze 2 und 3 waren überzeugend, weil er hat das ganze Spiel wieder um seinen Aufschlag herum aufgebaut. 10 Asse, nur 2 Doppelfehler, 73% mit dem ersten Aufschlag hat er getroffen, 83% der Punkte nach dem ersten Aufschlag hat er gemacht. Wenn er diese Werte hat, ist er relativ schwierig zu schlagen.
Ja, ich glaube, am Ende war die Statistik auch irgendwie sowas ungefähr. Er hatte 36 Winner, Novak 26. Wenn man jetzt die 10 Winner abzieht, die er da mit den Assen hatte, dann haben sie, also Zverev war der Bessere von der Grundlinie, aber dann haben sie da jetzt in der Theorie ein Unentschieden gehabt. Aber der große Vorteil von Zverev ist dann eben dieser Aufschlag. Und darüber muss auch erstmal geschlagen werden. Und mir ist heute ein Kommentar von John Isner geblieben, der gesagt hat, ihm gefallen die Bedingungen hier ganz gut, weil es ihn alles an einen langsamen Hardcourt erinnert, so wie sich die Courts spielen und wie die Bedingungen sind. Und er fühlt sich mit seinem Aufschlag eigentlich auf jeder Art von Court wohl, aber er mag es ganz gerne, wenn es ein bisschen bisschen langsamer wird, weil dann hat er die Chance, mehr mitzuhalten. Das ist jetzt bei Zverev nicht das große Problem, dass er nicht von der Grundlinie mithalten kann. Trotzdem nimmt er natürlich in alle Bedingungen eben jenen oder diesen Aufschlag mit. Und der Aufschlag war heute, würde ich sagen, wieder Schulnote 2 plus oder 1 minus. Und wenn er das durchs Turnier trägt, dann hat er gegen die meisten Spieler eine Chance. Einfach weil er von der Grundlinie natürlich gut genug ist, um gegen die meisten zumindest mitzuhalten. Und ich glaube, er kann wirklich sehr zufrieden auf dieses erste Match blicken. Du hast es ja angesprochen, die ersten, sagen wir mal, 20, 25 Minuten. Dann konnte man das Gefühl bekommen, Zverev wird das heute, er wird heute seine Linie finden. Und dann hat er es ja eigentlich auch wirklich ziemlich erfolgreich gespielt, fast bis ganz zum Ende. Und ich glaube, da kann er wirklich zufrieden auf diesen Auftritt blicken.
Also die nächsten zwei Wochen sollten wirklich Spieler und Spielerinnen bevorzugen, die vielleicht ein bisschen mehr brauchen, ein bisschen länger brauchen, um sich richtig hinzustellen. Andrei Rublev zum Beispiel hat gesagt, er hätte kein Problem damit, dass es ein bisschen langsamer ist. Er braucht ein bisschen Zeit, um in seine Vorhand dann zu kommen, um dann die Rückhand so ein bisschen zu umlaufen, dass er mit seiner Vorhand nachziehen kann. Julia Görges in Deutschland zum Beispiel, relativ bekanntes Beispiel, die gerne ein wenig mehr Zeit hat, um an den Ball zu kommen. Das sind so diese Voraussetzungen, die wir in diesem Jahr dann haben werden. Also Alexander Zverev hat jetzt hier einen, ich glaube, wirklich überzeugenden Auftritt hingelegt und dafür, dass er zwei Wochen lang nicht gespielt hat, fand ich, war es sehr gut. Vor allen Dingen hat er versucht, aktiv das ganze Geschehen zu gestalten. Er stand sehr nah an der Grundlinie, hat dann noch versucht, zwischendurch die Bälle abzukürzen, nicht nur diesen Grind von 2 Meter, 3 Meter hinter der Grundlinie. Natürlich hat ihm Novak dann auch diese Gelegenheit gegeben, aber trotzdem fand ich das schon auffällig.
Ich würde sagen, er hat Novak in die Position gedrückt, in die viele Spieler Zverev drücken. Eben, dass Novak relativ viel abwehren musste, auch er ins Kontern gezwungen wurde, dann fast schon von Zverev. Und du hast gesagt, Zverev hat bestimmt, was auf dem Platz passiert ist. Und das ist natürlich auch psychologisch wichtig, weil das natürlich auch an ihn selber so ein Vorankommen signalisiert, nachdem er ja eben dieses sehr unglückliche US Open-Finale hatte. Und wäre er jetzt wieder zurückgefallen in den Zverev, den wir so häufig gesehen haben, und hätte es dann hier vielleicht irgendwie in 5 Sätzen gewonnen, nachdem er hinten alles ausgegraben hätte, ein paar Meter hinter der Grundlinie, hätte er auch zufrieden sein können. Aber ich glaube, das ist für ihn ein wichtiger Schritt, um eben zu sagen, ja, okay, wenn ich wieder in die Situation kommen möchte in 2 Wochen, dass ich um den nächsten Grand Slam-Titel spiele, dann muss ich wahrscheinlich hier in den ersten Runden schon sehr viel Kraft sparen, denn da kommen ja unter Umständen noch ein paar große Namen auf ihn zu.
Er trifft jetzt in der zweiten Runde entweder auf Michael Moe oder den frisch gebackenen Vater Pierre-Hugues Herbert. Das sind zwei Namen, die sollten ihm jetzt auch noch nicht so viel Kopfzerbrechen bereiten. Ein Spieler, der ihm in der dritten Runde nicht vor die Flinte kommen kann, das ist Alex de Minaur. Der hat nämlich heute gegen Marco Cecchinato verloren mit 6-7, 4-6 und 0-6. Und er hatte große Probleme mit den Bedingungen.
Ja, und da vor allem Mitte des zweiten Satzes gab es einige, ja, fast epische Szenen. Da müssten zwei Aufschlagspiele hintereinander gewesen sein, die dürften irgendwas zwischen 20 und 30 Minuten zusammen gedauert haben. Ich glaube, es gab beim Aufschlag von Dimmener, es müsste 4-4 im zweiten Satz gewesen sein, 14 Mal über Einstand ging das Ganze. Und es war ein Dimmener, der sich abgearbeitet hat mit seinen ja harten, flachen Schlägen an einem Cecchinato, der unglaublich viel natürlich zurückgebracht hat, der einfach mehr Spin in seinem Spiel hat, der besser variiert hat. Und Dimmener ist da überhaupt nicht durchgekommen, aber hat, wie man ihn kennt, natürlich auch überhaupt nicht aufgegeben in diesen ersten zwei Sätzen. Und es war teils spektakuläres Tennis. Aber ich bin mir sicher, Dimmener hätte lieber Bedingungen wie im Mai gehabt, schön warm irgendwie, wo er dann den schnellen Platz für sich nutzen kann. Also er sah da ein bisschen überfordert aus und für Cecchin hat natürlich eine spektakuläre Geschichte. Der hat abseits seines einen Laufs hier ins Halbfinale noch nie ein Grand Slam Match gewonnen und ja, mal gucken, ob er jetzt wieder bis ins Halbfinale kommt.
Und hier hatte er sich durch die Quali durchgekämpft, unter anderem gegen Ernest Gulbis hatte er gewonnen in der Quali. Und er trifft jetzt auf Juan Ignacio Londero, der hat ein absolutes Freak-Match heute gewonnen gegen Federico Del Bonis mit 14-12 im fünften Satz. Ab dem 8-8 gab es 4 Breaks zwischen den beiden. Londero hatte die ersten beiden Sätze gewonnen mit 6-4, 7-6, hatte dann die nächsten beiden 2-6, 1-6 verloren, lag auch im fünften Satz schon mit 1-4 hinten und hat am Ende dieses Match mit 14-12 gewonnen gegen Federico Del Bonis, der sich jetzt auch so ein bisschen in den Hintern beißen wird, dass er diese Chance dann nicht genutzt hat.
Und ganz kurz für mich, eins der Bilder des Tages müsste bei 12-11 oder 13-12 gewesen sein. beide sitzen dann beim Seitenwechsel und ich glaube, es kommt der Oberschiedsrichter oder der Supervisor auf den Platz, um mit dem Schiedsrichter zu beraten, weil es hat unglaublich geregnet und Londero hat wirklich einfach wie so ein Hund geschaut, der wissen wollte, ob er denn jetzt endlich rein darf, nachdem er eine Stunde schon im Regen im Garten gesessen hat. Und das war ein göttliches Bild und dann hat er es ein paar Minuten später geschafft. Aber die beiden, bin ich mir sicher, hatten wirklich keine Freude an den Bedingungen.
Absolut nicht. Wer Freude an den Bedingungen hatte, das war Dominik Köpfer. Der ist seit Rom, tritt er mit einem Selbstbewusstsein auf, was er zu Recht dann auch haben kann. Er hatte Novak Djokovic unter anderem geärgert in Rom, hatte dann auch in Hamburg gut gespielt und jetzt ist er nach Paris gereist, um dann ja auch im Hauptfeld stehend dann eine Favoritenrolle ausfüllen zu müssen. Er musste auf Antoine Hoang oder spielte gegen Antoine Hoang. Der war letztes Jahr hier in die dritte Runde gekommen und wir hatten so gedacht, ja, könnte eng werden, aber überhaupt keine Probleme für Dominik Köpfer. 6-2, 3-6, 6-1, 6-1. Das war eine richtig gute Vorstellung von Köpfer, der jetzt auf Stan Wawrinka treffen wird. Über dessen Spiel sprechen wir gleich.
Ja, das sind natürlich mal drei Klassensprung nach oben, ja, von Wang. Muss sagen, von dem Match habe ich jetzt so viel nicht gesehen. Und die French Open sind leider nicht so nett wie die US Open und schmeißen alles 10 Minuten später via Highlights auf YouTube. Also von daher muss ich mich so ein bisschen auf das Wenige, was ich gesehen habe, verlassen. Köpfer gefällt natürlich im Moment. Wir wussten um seine Pitbull-Art, die kann man da ja auch, glaube ich, so bezeichnen, aber er kann halt wirklich Winkel gehen. Und das ist auf Sandplätzen sowieso immer ein großer Vorteil. Auf solchen Sandplätzen, glaube ich, erst recht, weil das natürlich Gegner komplett entnerven kann. Und er ist einfach jemand, der mehr Umf auch in seinem Spiel hat als Wang. Und dem kam im letzten Jahr, wenn ich mich recht erinnere, auch einfach schon ein bisschen die Bedingungen zugute. Der ist schon einer eher so für diese klassischen Sandplätze. Und trotzdem steht Köpfer jetzt natürlich vor einer Riesenaufgabe gegen Stan Wawrinka.
Und Stan Wawrinka hat gezeigt, also Pitbull ist übrigens auch der Spitzname von Dominik Köpfer, das noch gerade mal am Rande. Stan Wawrinka hat heute gezeigt, dass er mit diesen Bedingungen, mit diesem so schwer zu spielenden Ball, mit diesem ja so schwierigen Bedingungen, wenn man richtig Kraft aufwenden muss, dass der damit überhaupt keine Probleme hat. Gegen Andy Murray hat er mit 6-1 und 6-3 und 6-2 gewonnen. Es waren nicht die Bedingungen von Andy Murray. Es war auch nicht das Spiel von Andy Murray. Ihm ist von Stan Wawrinka klar die Grenzen aufgezeigt worden. Und trotzdem sollte Murray sich hier jetzt keine Gedanken machen. Ja, jetzt muss ich zurücktreten. Ich habe so klar verloren. Aber Wawrinka war schon sehr stark. Und ich bin sehr gespannt, ob Wawrinka die Fitness hat, hier vielleicht so einen tiefen Run zu starten. Weil das wäre wirklich sehr interessant.
Ja, also bei Murray hatte man das Gefühl, da ist nicht so richtig viel Tiefe drin gewesen. Aber der Eindruck entsteht natürlich auch einfach, wenn Wawrinka jeden Schlag von Murray nehmen kann und den halt mal für den Winner cross oder die Linie entlang zieht. Und ja, in dem Match würde ich sagen, sah Wawrinka aus wie ein Top-5-Spieler. Der war jetzt nicht immer in den letzten Jahren, vor allem nicht nach seinen Verletzungen. Aber wir wissen, er hat seine Grand Slams darüber gewonnen, dass er in der Lage war, über Stunden ja sein Shotmaking rauszuholen und die anderen einfach zu überpowern. Und das, denke ich, ist ihm zuzutrauen, dass das unter diesen Bedingungen klappen könnte. Eben die Frage ist, kann er das noch? Hat er das noch in sich, 7 Matches auf hohem Niveau zu schaffen? Und ich meine, wenn er hier gewinnen will, dann wird er wahrscheinlich Thiem und Nadal und Djokovic rausnehmen müssen, um den Titel zu holen. Also das wäre eine enorme Aufgabe. Aber wer, wenn nicht er, könnte es natürlich in der Theorie schaffen?
In der Theorie. Wie gesagt, er hat Knieprobleme gehabt. Andy Murray hatte Hüftprobleme. Es wurde leider nicht den Erwartungen gerecht, die vorher vielleicht dann auch ein bisschen ungerecht auf dieses Match gemünzt worden sind. Stan Wawrinka ist auf jeden Fall weitergekommen und er trifft jetzt auf Dominik Köpfer in der zweiten Runde. Weitere Ergebnisse vom heutigen Tag. Stefano Travaglia gewinnt gegen Pablo Andrucha. Ganz klein, 3 Sätzen, trifft jetzt auf Kenny Shikori. Der hat etwas überraschend gegen Dan Evans in 5 Sätzen gewonnen, nachdem er den ersten Satz mit 1-6 verloren hatte und ich gedacht habe, Gott, oh Gott, oh Gott, Kenny Shikori, vielleicht möchte er auch jetzt lieber gerade in Florida sein, aber er hat sich in dieses Match reingebissen und das war eine gute Leistung dann ab dem zweiten Satz von Shikori.
Ja, und ein absolut kurioser dritter Satz, denn nachdem Shikori den ersten verlor, war er dann, würde ich sagen, für eine Dreiviertelstunde wirklich gut drauf. Evans ist kein Sandplatzexperte, aber er weiß schon, seinen Gegnern das Match unangenehm zu machen, aber Shikori hat dann alles weggeräumt, wie in besten Zeiten, führte, glaube ich, 6-1, 4-1, hat dann bei 5-3 noch auf den Satz serviert, hat zwei Breaks kassiert, lag 5-6 hinten, hat sich sofort das Break zum 6-6 geholt. Evans führte wieder mit Mini-Break im Tiebreak, den hat Nishikori dann aber ganz klar gewonnen, nur um dann komplett wieder einzuknicken im vierten Satz, der dann wieder klar an Evans ging und dann hat Nishikori, glaube ich, zum 24. Mal in seiner Karriere ein Fünfsatzmatch gewonnen und er war teils wirklich nah an dem, was man von ihm kennt und dann war er ziemlich Einbrüche drin. Ja, er war ziemlich lang verletzt und er hatte Corona, also kann einfach sein, dass er noch einen gewissen Rückstand hat, aber er wird jetzt einfach erstmal super froh sein, endlich wieder ein Match auf dem Level gewonnen zu haben und in der Theorie wäre er natürlich jemand, der auch einen Nadal zumindest beschäftigen könnte. Das hat er in der Vergangenheit auf Sand geschafft, nur ist er natürlich schon noch ein Stück von der alten Form entfernt.
Nishikori hat jetzt insgesamt eine Bilanz von 110-41, was die Best-of-Five-Matches angeht. Und jetzt müssen wir gerade nochmal nach den Five-Settern gucken. 23-6 ist seine Bilanz in Spielen, die in den fünften Satz gehen. Das ist eine brillante Bilanz für jemanden wie Nishikori. Für insgesamt ja, für Tennis.
Ich glaube, er ist einer der besten in der Geschichte.
Ja, genau.
Wer war es? Box, glaube ich, 27-6 oder 28-6. Der dürfte die beste Bilanz aller Zeiten haben. Man muss natürlich sagen, Nishikori ist schon Experte darin, gegen Spieler in dem fünften Satz zu gehen, wo es das nicht unbedingt bräuchte und die dann zu gewinnen. Aber er beweist eine große Nervenstärke dafür, dass man das vielleicht nicht unbedingt mit ihm assoziieren würde als allererstes.
So ein bisschen wie Raimund Aumann, die älteren Fußballfans werden sich erinnern, der ist immer einen Meter nach links gegangen, um dann nach zwei Meter nach rechts zu fliegen. Aber naja, kenne Nishikori auf jeden Fall auch weiter in der zweiten Runde. John Isner, wir haben ihn eben schon erwähnt, gegen Elliot Benchetrit hat er in 3 Sätzen gewonnen, 6-4, 6-1, 6-3, trifft auf Sebastian Korda, den Sohn von Petr Korda, Sebastian Korda hat gegen Andreas Seppi gewonnen in 4 Sätzen und steht jetzt wieder in der zweiten Runde. Wer auch in der zweiten Runde steht, ist Yannick Sinner. Der hat gegen David Goffin in einem Match gewonnen, was auch vorher mit vielen Erwartungen verknüpft war. Aber Goffin konnte diesen Erwartungen überhaupt nicht gerecht werden. Sinner hat sehr gut gespielt, das muss man auf jeden Fall dazu sagen. Und Sinner hat herausragend, er kann herausragend leicht Winner aussehen lassen. Aber wie Goffin ab dem zweiten Satz gespielt hat, das war eher rätselhaft. 7-5, 6-0, 6-3 für Sinner, der jetzt auf Benjamin Bonzi trifft, der hat gegen Emil Roussou-Wori gewonnen.
Hinterher hat Goffin dann ja auch gesagt, dass für ihn im Moment sehr schwer ist mit der Motivation und generell muss man bei Goffin sagen, dass er einer ist, der schon mehr so heftige Niederlagen kassieren kann, weil da immer wieder Läufe drin sind, wo er dann so 6, 8, 10 Spieler am Stück verlieren kann. Vielleicht gehört das einfach auch zu seinem Spiel dazu, wo er sich natürlich jetzt nicht klassisch befreien kann wie andere, die dann einfach mal aufs Tempo drücken und einen Wunder nach dem anderen setzen. Das ist ihm nicht Gott gegeben. Dafür ist er einfach auch zu schmächtig. Aber dass er hier so untergeht, ja, das lässt sich, denke ich, nur mental erklären. Und wie gesagt, das soll jetzt nicht die Leistung von Sinner in Frage stellen. Die war sehr gut, sehr routiniert. Er hatte ja bisher auch nicht das beste Jahr. Jetzt eröffnet sich ihm ja natürlich eine große Chance. Er ist der Favorit gegen Bonzi und wäre es vermutlich auch in der dritten Runde. Vielleicht setzt er zu seinem ersten Lauf bei einem Grand-Slam-Turnier an, aber für Goffin sicherlich schon eine frustrierende Situation.
Absolut. Radu Albot gewinnt gegen Jordan Thompson in 3 Sätzen, trifft jetzt auf Taylor Fritz, der hatte seine liebe Mühe und Not gegen Thomas Machac zu gewinnen, in 5 Sätzen, 6-3 im 5. Satz. Norbert Gombos gewinnt gegen Borna Coric, etwas überraschend, in 4 Sätzen und trifft jetzt auf Juri Rodionov, der hat zum ersten Mal auf ATP-Level und drüber ein Match gewonnen gegen Jeremy Chardy mit 10-8 im 5. Satz, hat 7 Matchbälle dafür gebraucht, hat 2-0 Sätze zurückgelegen und hat das Match am Ende gedreht. Juri Rodionov war völlig fix und fertig mit den Nerven. Auch das war so ein ganz skurriles Spiel, was wir heute erlebt haben.
Passt aber natürlich wahrscheinlich auch zu sowas. Chardy, der, ich glaube, man kann sagen, langsam auf dem absteigenden Ast ist, ein Rodionov, für den es natürlich eine riesige Chance ist, auch um einfach Kohle zu verdienen. Die hat er bisher mit Tennis in der Form noch nicht gemacht und jetzt trifft er in der zweiten Runde auch noch auf Gombosch. Also zwei Spieler, die zumindest über längere Zeit sich wohl eher auf Challenger-Ebene begegnet wären, bekommen jetzt hier die Chance, in die dritte Runde zu gehen. Und ich muss zugeben, ich habe nach den ersten beiden Sätzen wirklich nicht mehr gedacht, dass er das noch gewinnen kann. Er hat da meiner Meinung nach auch schon relativ gut mitgehalten und hat Chardy schon genervt, aber dachte, dass er das Match dann doch irgendwie jetzt relativ sang- und klanglos abgibt und dass er sich dann wirklich in den Sätzen 3 und 5 danach so reingebissen hat. Dafür absolutes Chapeau.
Diego Schwartzmann hatte ich vor dem Turnier gesagt in unserer Vorschau, vielleicht ist Miomir Kaczmanowicz ein Stolperstein, aber Diego Schwartzmann lacht mir dreckig ins Gesicht. 6:0, 6:1, 6:3 gegen Kaczmanowicz. Er wartet noch auf seinen Gegner. Das Match zwischen Corentin Moutet und Lorenzo Giustino ist abgebrochen worden im dritten Satz wegen des Regens. Haben wir noch Ergebnisse, die wir besprechen müssen? Unbedingt. Über Benoit Paire müssen wir sprechen. Gegen Sun Wukong mit 7:5, 6:4 und 6:4 hat er gewonnen. Philipp, du hast die Diskussionen aus Hamburg in dieser Woche mitbekommen. Benoit Paire hat sich auch heute wieder bitterlich hinterher beschwert, dass er so viele Tests hatte und so viele positive Tests und er nicht weiß, wohin er soll. Das heute war ein gutes Match von ihm in drei Sätzen und trifft jetzt auf Federico Coria.
Ja, ich habe auch gedacht, er geht raus, einfach der Umstände wegen. Man muss sagen, Kwon jetzt, wie viele Südkoreaner, nicht unbedingt der Sandplatzexperte. Ich glaube, die treffen immer alle erst relativ spät auf Sandplätze. Aber ich hätte es jetzt nicht erwartet, dass Paire das so klar gewinnt. Und ich meine, wo Paire ist, da gibt es immer viele Worte und viele Erklärungen und viele Gefühle natürlich auch. Also das überrascht jetzt nicht unbedingt. Ich finde die ganze Situation immer noch relativ, also aus Sicht der Gesundheitsexperten und Expertinnen relativ logisch geführt. Ich glaube, sie kommt bei ihm nicht so an. Wir haben ja mit Fernando Verdasco aus den letzten Tagen auch noch so einen Kandidaten gehabt, der sich bitterlich beschwert hat. Aber ich denke, beide dürfen auch auf die Situation blicken und sagen, hey, immerhin haben wir die Chance, hier ein bisschen Geld zu verdienen.
Benoit Paire steht auf jeden Fall jetzt in der zweiten Runde. Das waren die Herren. Wenn wir uns gleich wiederhören, ach so, wir müssten gerade noch einmal ein Wort dazu verlieren, dass wir in Hamburg heute ein fantastisches Match gesehen haben zwischen Andrei Rublev und Stefanos Tsitsipas, was Rublev in drei Sätzen im dritten Satz mit 6:4 gewonnen hat. Beiden Spielern man die ganze Zeit ansehen konnte, dass sie dieses Match unbedingt gewinnen wollen. Und das am ersten Tag der French Open, das in Hamburg. Das war große Werbung für das Turnier, für die European Open in Hamburg, die nächstes Jahr höchstwahrscheinlich nicht mal in diesem Termin stattfinden werden.
Ja, irgendwie natürlich kurios, dass so ein großes Finale während der ersten Runde von Paris stattfindet. Und für beide natürlich auch eine große Chance. Die Punkte, die es da zu holen gab, da müsste man hier quasi schon ein Viertelfinale und mehr schaffen bei den French Open, um das Äquivalent einzustreichen. Und Tsitsipas hat er im dritten Satz aufs Match serviert und für ihn natürlich bitter nach der ganzen Djuric-Geschichte, dass er das schon wieder nicht schafft. Und jetzt kann man ihm nur wünschen, dass er selber sich nicht einredet, dass er ein Joker ist oder jemand, der in solchen Situationen stolpert. Und Rublev unterstreicht nochmal, dass er hier einer ist, mit dem wir rechnen müssen. Ich meine, die beiden könnten in der Theorie im zweiten Viertel aufeinandertreffen und beide haben eine gute Chance aufs Halbfinale. Aber Rublev wird wahrscheinlich mit ein bisschen mehr Optimismus jetzt nach Paris fahren.
Absolut. Und Stefanos Tsitsipas, du hast es gerade gesagt, vielleicht mit ein oder zwei Zweifeln dann noch mehr. Auf jeden Fall war es Werbung für den Sport und Hamburg hat diese Woche ein wirklich gutes Turnier gesehen. Das waren die Herren. Wenn wir uns gleich wieder hören, dann werden wir uns um die Damen kümmern. Und die haben auch einige sehr, sehr interessante Matches gehabt. Wir haben zum Beispiel den ersten Auftritt von Simona Halep gesehen. Und wir haben in der zweiten Runde ein Match zwischen Daria Gavrilova und Jeannie Bouchard, wo man sagt, 2013 hat er angerufen, es möchte seine Matches zurück. Das gleich hier bei meinsportpodcast.de und Chip in Charge, dem Tennis Talk, hier mit unserem Tour de Jour.
Hier kommt die Reality-Elite.
Ich suche nicht die Sendezeit sucht mich.
Beste Umgangsformen.
Du kannst dich im Pool pickeln.
Ich meine, wie crazy ist das?
Und Unterhaltung vom Feinsten.
Wir sind hier im Premium-Trash-TV.
Eine neue Folge, Kampf der Reality-Stars. Morgen, 20.15 Uhr bei RTL 2.
Im Frühling steigt so einiges. Die Temperaturen, die Stimmung und die Partys draußen. Nur die Preise. Die sinken jetzt bei vielen Produkten langfristig. Entdecke die neuen niedrigen Preise. Sogar bei vielen Möbeln für draußen. In deinem Ikea und auf ikea.de.
Simona Halep ist die Favoritin auf die French Open, auf den French Open Sieg. Das sagt jeder, der sich mit dem Frauentennis beschäftigt. Das sagen auch wir, dass sie die große Favoritin ist. Wir haben es in der Vorschau gesagt. Sie traf heute in ihrer ersten Runde auf Sara Sorribes-Tormo. 6:4, 6:0 heißt es am Ende. Simona Halep brauchte auch ein bisschen. Erste halbe Stunde war sie wieder ein bisschen grumpy, hat nicht den Ball so richtig gut im Schläger gehabt. Sorribes-Tormo kam mit den langsamen Bedingungen sehr, sehr gut klar. Als Halep dann aber so ein bisschen dieses Spiel entschlüsselt hatte, dann war alles in Ordnung und sie ist sehr, sehr souverän in diese zweite Runde eingezogen, trifft dort etwas überraschend jetzt auf Irina Camelia Bigou. Die hat nämlich gegen die Informspielerin Jill Teichmann in drei Sätzen gewonnen.
Ja, und Halep hat Tormo zum Ende, Srivis Tormo zum Ende wirklich einfach abgeräumt. Also Srivis Tormo ist natürlich eine, die wirklich einen Topspin hat, die Gegnerin zu beschäftigen weiß, die wahrscheinlich mal eine Karriere wie Medina Garrigues am Ende hingelegt haben wird, die dann aber eben Halep doch nicht das Wasser reichen konnte. Und Halep, die ja schon dazu tendiert, in den ersten ein, zwei Runden von Grand Slam Turnieren so einen Aussetzer zu haben oder ein Wackelmatch, die hat das dann doch hier zum Ende arg souverän gemacht und kann dann natürlich auch äußerst zufrieden sein. Und sie wird sehr optimistisch in die zweite Runde gehen. Sie hat eine 6-0-Bilanz gegen Begu. Sie kann einfach alles, was Begu kann, noch ein bisschen besser. Und das bisschen, was ich von Begu gegen Teichmann gesehen habe, das war schon sehr ansprechend. Und für Teichmann natürlich kurios. Die ist auf WTA-Ebene in den letzten anderthalb Jahren so gut unterwegs, hat zwei Titel mittlerweile und ein Finale da stehen. Aber eben bei einem Grand Slam Turnier noch keinen Sieg geschafft. Die wird sich wahrscheinlich schon ärgern, dass sie es hier eben nicht in die zweite Runde geschafft hat.
Absolut. Simona Halep, da können wir gar nicht so richtig viel dazu sagen. Sie wird ihre Prüfung bekommen. Vielleicht von Irina Camelia Bigou, vielleicht in der dritten Runde von zum Beispiel Amanda Anisimova, vielleicht dann auch im Achtelfinale von jemandem wie Markéta Vondrousova oder vielleicht Jeannie Bouchard oder Daria Gavrilova. Daria Gavrilova hat vielleicht ein bisschen für die größte Überraschung am heutigen Tag gesorgt. Sie hat gegen Dajana Jastremska gewonnen mit 6-4, 6-3. Gavrilova hatte eine Plantarsehnenentzündung die letzten 13 Monate, konnte gar nicht spielen, hat ihr letztes Match bei den US Open 2019 gespielt, hat ihren letzten Sieg in Lausanne 2019 im Juli geholt, konnte seitdem kein Profimatch mehr bestreiten, kommt hier zu den French Open mit Protected Ranking und gewinnt mit 6-4 und 6-3 und trifft auf Jeannie Bouchard, die ihren guten Spätsommer, Herbst weiter veredelt und gegen Anna Kalinska ja sehr klar in zwei Sätzen gewonnen hat, 6-4, 6-4. Bouchard macht auf mich in diesen Tagen einen wirklich guten Eindruck und Gavrilova, ja, das ist eine richtig super Geschichte.
Naja, vor allem sie ist ja hier auch auf eine Gegnerin getroffen, die ein ähnliches Sendungsbewusstsein hat, auch wenn es das vielleicht bei beiden ein bisschen unterschiedlich ausdrückt. Aber Jastremska, die marschiert ja auf jeden Court, als sei es ihrer. Und Gavrilova hat sich natürlich darauf spezialisiert, solche Leute verbal wie dann auch auf dem Court zu zerpflücken. Und schon amüsant, dass die beiden dann gegeneinander gespielt haben. Und Gavrilova wird wahrscheinlich irgendwann mal in 10, 15 Jahren die On-Court-Interviews bei den Australian Open machen, aber absolut, will bis dahin sicherlich noch einiges im Tennis reißen. Und ich bin sehr gespannt auf ihr Match gegen Bouchard. Ich meine, Bouchard stand hier immerhin schon mal im Halbfinale. Ist eine, die wahrscheinlich auch ganz gerne eher schnellere Bedingungen gehabt hätte. Und ich bin gespannt, wie sie mit Gavrilovas Stil klarkommt, weil Gavrilova wird ihr natürlich irgendwie nicht so viel Tempo geben, sondern viel, viel eben auch versuchen, über Winkel zu lösen. Und das wird schon ein ordentlicher Test für Bouchard, ob sie da dann am Ende durchkommt.
Bouchard also gegen Daria Gavrilova in der zweiten Runde. Ein Match, was wir auch sehen werden, ist Mattia Trevisan gegen Corey Gauff. Trevisan gewann gegen Camilla Giorgi nach Aufgabe von Giorgi. Giorgi hatte mit 5-1 im ersten Satz geführt, hatte dann die nächsten 9 Spiele verloren und hatte dann aufgegeben gegen eben diese Trevisan. Und damit ist die an 69. der Weltrangliste ist ausgeschieden. Martina Trevisan jetzt also in der nächsten Runde. Und Martina Trevisan trifft auf Corey Gauff. Die hat gegen Joe Konter mit 6-3 und 6-3 gewonnen. Joe Konter, letztes Jahr hier im Halbfinale gewesen, war für mich eigentlich die Favoritin, machte eigentlich einen soliden Eindruck, aber Corey Gauff hat ihr überhaupt nichts gegeben, keine Fehler gegeben und hat ihrerseits bemerkenswert erwachsen dieses Ding wieder durchgezogen. Und das ist etwas, was mich am meisten beeindruckt bei Corey Gauff. Sie spielt nicht wie eine 16-Jährige. Sie wirkt auf dem Platz nicht wie eine 16-Jährige. Das ist unglaublich abgeklärt. Und sie hat sich von Joe Konter überhaupt nicht aus dem Rhythmus bringen lassen und das ganz konsequent durchgezogen.
Ja, und von Konter war das überhaupt nicht solide. Das war wirklich eine Fehlerparade. Und Gauff hat das ausgesessen. Und Gauff, das Krasse an ihr ist ja, hat immer noch Steigerungspotenzial. Also ich sehe da in der Vorhand durchaus noch zwei Schritte, die sie machen kann, im Aufschlag vielleicht auch noch einen Schritt. Aber sie hat eben wirklich schon diese Mentalität von einer Mitzwanzigerin, die das schon irgendwie 10 Jahre im Profigeschäft macht. Und das ist natürlich etwas, was ihr für die nächsten Jahre sehr viele Möglichkeiten geben sollte, wenn sie sich eben noch weiter im Technischen verbessert und vielleicht im Athletischen noch einen Sprung macht. Also das ist ja das Erstaunliche an Goff und das ist, warum man wahrscheinlich auch einfach all die Prognosen für ihre Karriere unterschreiben kann, weil es sollte alles irgendwie so zusammenpassen, dass sie irgendwann um Grand Slam-Titel spielt. Und Konter wird sich sehr ärgern. Sie stand ja hier letztes Jahr im Halbfinale. Ich dachte, dass sie mit den Bedingungen vielleicht ganz gut klarkommen würde, aber da war nicht viel im Angebot. Da kamen kaum erste Aufschläge rein. Ich glaube, es war ein Stück unter 50% am Ende. Vorhand hat gewackelt, so viele Bälle sind hinten ins Ausgegangen. Also das ist ärgerlich und vor allem, weil sie dann eben in der zweiten Runde nicht gegen Georgie gespielt hätte. Wenn ich es richtig gesehen habe, hatte die sich, glaube ich, am Handgelenk verletzt und deswegen dann so viele Spiele auch in Folge verloren. Für Trevisan natürlich eine tolle Geschichte, aber sie geht jetzt als klare Außenseiterin ins Match gegen Goff.
Cole Gauff gegen Martina Trevisan. Auch eine Partie, die wir in der zweiten Runde erleben, ist das Duell zwischen Kamila Rachimova, eine Qualifikantin, die ihr erstes Match bei einem Grand Slam gewonnen hat, gegen Shelby Rogers mit 6:2, 6:3. Für Shelby Rogers war das gar nichts. Diese Bedingungen, die brauchen sie ein bisschen schneller, die brauchen ein bisschen höheren Ballabsprung. Das war überhaupt nichts für Shelby Rogers. Da ist sie, glaube ich, relativ schnell dann auch wieder abgereist. Und Rachimova trifft auf Maria Sakkari. Die hat ihre Favoritenrolle ausgenutzt gegen Ayla Tomljanovic. Auch eine Spielerin, die eher auf den Hartplätzen zu Hause ist, die im zweiten Satz dann sogar noch führte und auf den Satz aufschlagen konnte. Aber Sakkari hat das am Ende mit 6:0 und 7:5 gewonnen. Also Rachimova gegen Sakkari in der nächsten Runde. Astra Sharma ist etwas überraschend weitergekommen, hat gegen Anna Blinkova in 3 Sätzen gewonnen, trifft auf Ekaterina Alexandrova, die gegen Madison Inglis in 2 Sätzen siegreich war. Alexandra Sasnovic hat gegen Annalena Friedsam in 3 Sätzen gewonnen, 6:2, 2:6, 6:3 und trifft jetzt auf Caroline Garcia. Und auch die hat für eine Überraschung gesorgt. Die hat nämlich Annette Kontaveit aus dem Turnier geräumt. In 3 Sätzen mit 6:4, 3:6 und 6:4. War ein tolles Match, was wir heute Nachmittag erleben konnten. Und Caroline Garcia hier mit einem Ausrufezeichen gleich am Anfang.
Und vielleicht ganz froh, dass der Court heute nicht so gefüllt war, denn ich weiß nicht, ob sie immer sich so sehr freut, wenn da 12.000 oder 14.000 anspruchsvolle Franzosen und Französinnen sitzen. Also das ist nicht immer etwas, glaube ich, was ihr nervlich so zusagt. Und es war eine richtig gute Leistung von ihr. Sie lag ja auch 2-mal im 3. Satz mit Break hinten und hat dann aber wirklich aufgedreht. Und Garcia hat immer noch das Talent von einer Top-8-Spielerin. Ich meine, sie stand ja in Top 5 und sie hat, wenn es so gut läuft wie heute, einfach ein komplettes Spiel. Sie kann alles, vom Return bis hin zu den Grundschlägen, ist immer noch vernünftig am Netz, aber es passt in letzter Zeit halt nicht so richtig häufig zusammen. Und das ist jetzt hier für sie natürlich auch eine große Chance. Sie hat bisher in ihrer Karriere nur ein Grand Slam-Viertelfinale erreicht. Das war bei den French Open vor 3 Jahren. Sasnovic ist natürlich unangenehm. Das hat Friedsam heute auch gesehen. Sasnovic war in der Lage, auf dem Court wirklich ordentlich Winner zu schlagen. Und da wird sie Garcia mit unter Druck setzen. Trotzdem wird Garcia darauf blicken und schon irgendwie hoffen, hier noch 2, 3, 4 Schritte durchs Draw machen zu können.
Sasnovic gegen Garcia in der zweiten Runde. Kaya Kanepi hat gegen Marie Buskova in 3 Sätzen gewonnen, war auch vielleicht ein bisschen überraschend. Und sie trifft auf Elisi Mertens, die hat gegen Margarita Gasparian den widrigen Bedingungen getrotzt und mit 6:2 und 6:3 gewonnen. Anna-Karolina Schmidlova, die hat gegen Venus Williams mit 6:4, 6:4 gewonnen. Hinterher sagte Venus Williams, nach jetzigem Stand ist die nächstes Jahr auf jeden Fall wieder bei den French Open dabei. Das ist auch bei ihr immer eine Diskussion, wie lange macht sie noch, wie lange hat sie noch Lust auf Tennis spielen, aber sie möchte nach wie vor sich mit den jungen Spielerinnen messen. Gegen Schmidlova hatte sie kaum eine Chance, 4-6, 4-6. Schmidlova trifft jetzt auf Viktoria Azarenka. Die hatte keine Probleme gegen Danka Kovinic mit 6:1 und 6:2 und ich kann mich nur wiederholen, wie wir nach dem Turnier in Lexington über Viktoria Azarenka gesprochen haben und wie wir jetzt über Viktoria Azarenka gesprochen haben. Man möchte meinen, das sind 2 verschiedene Spielerinnen.
Ja, das war beeindruckend. Ich meine, sie hatte so den lautesten Start des Tages hingelegt, denn sie hatte sich ja eben geweigert, am Anfang im Regen weiterzuspielen. Und ist da vielleicht auch fast ein bisschen überheblich in der Wortwahl geworden, als sie sagte, das sind nicht Bedingungen, die sie aus Florida gewohnt ist. Und sie saß dann auch nicht ein, im Regen zu warten. Aber als sie dann wieder zurückgekommen ist, da hat sich dann natürlich schon ein Klassenunterschied zu Kovinic gezeigt. Einfach weil sie so viele Bälle zurückbekommt, die viele nicht zurückbekommen. Und ich glaube nicht, dass Schmidlova wirklich ein Rezept finden wird, um gegen Azarenka sich durchzusetzen. Und ja, dann ist Azarenka hier auf einmal auch schon wieder in der 3. Runde.
Ja, und dann könnte sie auf Julia Putintseva treffen. Die hat gegen Kirsten Flipkens auch kurz einen Prozess gemacht, mit 6:1 und 6:2 gewonnen. Sie trifft jetzt auf Podoroska aus Argentinien. Die hat gegen Grit Minnen in 2 Sätzen gewonnen. Auch Barbora Strizova hat die 2. Runde erreicht. Gegen Varvara Lepchenko war sie siegreich. Und die trifft auf Barbora Krejcikova. Die hat in 2 Sätzen gegen Nina Stojanovic gewonnen. Ansonsten, das waren die ersten Ergebnisse des ersten Tages. An Tag 2 können wir darüber sprechen, was für einen exzellenten Tag der Philippe Chatrier sehen wird. Petra Kvitova gegen Ocean Dondon, Marin Cilic gegen Dominic Thiem, Serena Williams gegen Christy Ahn und Rafael Nadal gegen Igor Gerasimov. Ich bin so gespannt auf den ersten Auftritt von Rafael Nadal. Er wird wahrscheinlich keine großen Probleme gegen Gerasimov haben. Aber wie kommt er mit den neuen Bedingungen klar und vor allen Dingen mit den neuen Bällen? Er hat jetzt seit einer Woche darüber gesprochen, dass die Barbolat-Bälle, die alten Barbolat-Bälle seine Lieblingsbälle waren und dass die Bälle jetzt sehr leicht aufgehen und sehr schnell aufgehen und schwerer sind und so. Oh, ich bin so gespannt.
Naja, und der Vorteil der French Open, dass sie die erste Runde über 3 Tage zieht, ist natürlich, dass sie die großen Namen auch alle auf die Courts setzen können. Dass sie sich quasi solche Tage auch zum Auftakt geben können, während die anderen Slams das dann halt irgendwie auch mal ein Match, ja gut, jetzt Kvitova gegen Dodin irgendwie auf dem viertgrößten Court setzen, können sich die French Open halt quasi einen Luxus gönnen, das dann auf dem Main Court zu machen. Und da können wir auch nochmal ganz kurz das Stadion erwähnen. Ich finde, Chatrier wirkt jetzt so ein bisschen fast wie der große Bruder von dieser Box in Madrid, einfach durch die, ja, dadurch auch wie das Licht fällt unter dem geschlossenen Dach. Also das fand ich irgendwie schon erstaunlich. Ich bin gespannt, wenn da im nächsten Jahr hoffentlich wieder viele Zuschauer drin sind, wie sich das dann als Stadion auch anfühlt.
Ich finde es sehr gelungen.
Ja, also auch von außen, finde ich. Wir waren ja beide schon auf der Anlage. Mhm. Kann mir vorstellen, dass es da schon auch heraussticht in seiner Ästhetik, aber es wirkt sehr sehr mächtig und hat trotzdem noch einen gewissen Stil.
Absolut. Also dieser Philippe Chatrier, der wird uns in den nächsten 14 Tagen noch viel Freude bereiten, weil er auch bei Regen bespielt werden kann mit dem Dach. Und ja, wir werden in den nächsten Tagen dann sehr viel Tennis erleben. Wir werden nicht jeden Tag ein Chip and Charge Special hier erleben, ein Daily. Wann sind wir das nächste Mal wieder dabei? Übermorgen.
Richtig. Am Dienstag und am Mittwoch sind wir auf jeden Fall dabei.
Auf jeden Fall. Das war's für heute mit dem ersten Tous les Jours hier von Chip in Charge auf meinsportpodcast.de. Wir hoffen, das hat euch gefallen, was wir machen. Wir freuen uns über Bewertungen und Rezensionen auf iTunes. Folgt uns auf Twitter, Facebook und Instagram. Auf Twitter sind wir jeden Tag die ganze Zeit am Start. Ich auf jeden Fall, Philipp auch immer mal wieder. Wir schaffen es nur nicht immer mit der Aufnahme. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiederhören.
Im Frühling steigt so einiges. Die Temperaturen, die Stimmung. Und die Partys draußen. Nur die Preise. Die sinken jetzt bei vielen Produkten langfristig. Entdecke die neuen niedrigen Preise. Sogar bei vielen Möbeln für draußen. In deinem IKEA und auf IKEA.de.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, Rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Chip and Charge.
Der Tennis-Podcast mit Andreas Thies
und Philipp Joubert. Auf meinsportpodcast.de.
Im Frühling steigt so einiges. Die Temperaturen, die Stimmung. Und die Partys draußen. Nur die Preise. Die sinken jetzt bei vielen Produkten langfristig. Entdecke die neuen niedrigen Preise. Sogar bei vielen Möbeln für draußen. In deinem IKEA und auf IKEA.de.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, Rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Ich habe mich natürlich schockverliebt, weil die war wirklich ganz, ganz klein.
So begann die Mensch-Hund-Beziehung zwischen Christina und Tierschutzhund Frieda. Und wie es danach, nach dem ersten Moment der Verliebtheit, so weiterging und welche Klippen es danach zu umschiffen galt, das hört ihr in der neuen Ausgabe von Iswas Dog, dem Podcast für harmonische Mensch-Hund-Beziehungen.
Iswas Dog mit Malte Asmus.
Überall, wo es Podcasts gibt.